Leute, ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Diese Podcast-Folge wird zum allerersten Mal finanziert durch Werbung. Das ist eine Premiere für uns als Projekt. Wir haben uns entschieden, diesen Podcast gemeinsam mit sehr ausgewählten PartnerInnen zu finanzieren. Und lustigerweise ist es heute nicht nur für uns das erste Mal, sondern auch für unseren Sponsor WeTel. Das war im Prozess echt ganz schön, weil wir uns da so gemeinsam rangetastet haben. Und WeTel ist tatsächlich noch ein relativ junges Unternehmen, das aber definitiv schon viel umsetzt und noch viel mehr vorhat, nämlich nichts anderes als die Mobilfunkbranche zu revolutionieren. Und zwar mit ein paar ganz entscheidenden Punkten, die man vielleicht nicht so oft hört, wenn man an Mobilfunk denkt. Und zwar Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robin, aber ich kenne das von meinem Anbieter so, dass die Preise komplett intransparent sind, dass man einfach verhandeln kann wie auf dem Markt. Und wenn man dann genug hat und kündigen möchte, dann ist nie irgendwie gerade eine geeignete Kündigungsfrist. Und außerdem haben herkömmliche Mobilfunkanbieter eben vor allem durch den immensen Stromverbrauch ziemlich negative Auswirkungen auf die Umwelt. Und bei WeTel ist das alles ein bisschen anders. WeTel ist zum Beispiel heute schon klimaneutral, knapp 20 Jahre früher, als die Konkurrenz das geplant hat. Und es gibt einen sehr gut erreichbaren Service mit echten Menschen aus Freiburg. Das finde ich auch immer ganz schön. Nicht speziell jetzt Freiburg, aber echte Menschen. Was ich auch immer sehr wichtig finde, ist eben, die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet und Tarifverbesserungen werden bereits in den Bestand durchgegeben.
WeTel ist außerdem gemeinwohlbilanziert. So haben wir uns überhaupt erst kennengelernt. Wir hatten ja einen Podcast über Purpose Economy und haben uns da mit Nico Tucher ausgetauscht, der Co-Gründer von WeTel ist. Und das fanden wir ganz interessant und sind auch im Austausch geblieben. Und ja, genau, da haben wir uns einfach dann irgendwann dazu entschieden, diese Partnerschaft mit denen einzugehen. Das Interview verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Außerdem gibt es bei WeTel super Tarife im sehr guten D-Netz, auch nicht ganz unwichtig für einen Mobilfunkanbieter. Und es gibt preislich sehr faire Tarife. Und jetzt kommt der Hammer. Wir haben das erste Mal einen eigenen Rabattcode mit kritisch 22. Wenn ihr den am Ende eingibt, dann könnt ihr richtig sparen, nämlich 25 Euro auf eure erste Rechnung. Oder ihr WeTel investiert in eurem Namen 40 Euro in Solarenergie. Könnt ihr euch also gerne entscheiden, was ihr da machen wollt. Alle Infos findet ihr nochmal unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, starten wir mal in die Folge rein.
Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin. Es gibt unzählige Filme aus Schlachthöfen, in denen industriell Tiere getötet werden. Von gemästeten Schweinen, die sich in ihrem Stall nicht mal umdrehen können. Von schreienden Kühen, deren Nachwuchs ihnen nach kürzester Zeit entrissen wird. Und diese Liste geht ja eigentlich endlos weiter. Und bevor du jetzt wegklickst, weil du es gar nicht hören willst oder kannst, genau das ist das Problem, Verdrängung. Ich kann diese Filme zum Beispiel auch überhaupt nicht sehen, obwohl ich mich ja für nachhaltig kritisch extrem oft damit auseinandersetze. Und ich glaube, deshalb kann ich auch bis heute Milchprodukte essen. Machen wir es uns als Gesellschaft vielleicht zu leicht, das Tierleid, das hinter manchen Produkten steckt, zu verdrängen oder es eben als normal zu betrachten? Und wenn ja, warum ist das so? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Ansi von Nachhaltig Kritisch.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin Robin und ich bin auch schon sehr gespannt auf die Folge. Verdrängung hat ja sehr viele Gesichter, gibt es ja nicht nur bei Tierleid. Mich interessiert zum Beispiel vor allem die kollektive Verdrängung, die tagtäglich stattfindet bei den Folgen des Klimawandels. Die Fragen würde ich am liebsten direkt an unsere Expertin weitergeben. Sie ist nämlich Psychologin und außerdem Mitglied bei Psychologists for Future. Hey Jana, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich bin Jana, ich bin Psychologin, bin gerade fertig im Studium und bin jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren bei den Psychologists for Future engagiert. Und die Psychologists for Future sind eine Organisation, die sich generell als Teil der For Future-Bewegung sehen und damit eben auch hinter den Forderungen der Fridays for Future stehen. Und wir wollen aber besonders eben unser psychologisches Fachwissen einbringen. Zum Beispiel beim Bewusstwerden der Klima- und Biodiversitätskrise oder auch beim emotionalen Umgang damit. Oder wir unterstützen zum Beispiel auch Klimaengagierte.
Ja, super spannend. Zum emotionalen Umgang gehört ja auch das Verdrängen. Mhm. Was passiert da eigentlich im Gehirn und warum verdrängen wir überhaupt?
Genau, also Verdrängen ist eine Art von Abwehrmechanismus, vielleicht so der prominenteste. Und Abwehrmechanismen grundsätzlich stammen aus der Psychoanalyse, bei der es ja irgendwie immer viel um unbewusste Abläufe geht. Und so sind eben auch Abwehrmechanismen unbewusst ablaufende Prozesse, die immer irgendwie versuchen, uns Informationen oder Erfahrungen vom Bewusstsein fernzuhalten. Und grundsätzlich ist es erstmal was Gutes, also ist es erstmal eine Art Schutzmechanismus, um das psychische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, weil sonst würden wir unangenehme Gefühle wie zum Beispiel Schuld, Angst oder Scham fühlen. Und da auch direkt mal eingeschoben, dass ich jetzt extra unangenehme Gefühle sage und nicht negative, weil natürlich alle Gefühle eine Funktion haben und demnach alle Gefühle auch da sein dürfen. Aber natürlich gibt es einige, die für uns nicht so angenehm zu erleben sind. Und das wollen eben die Abwehrmechanismen vermeiden. Und Verdrängung da jetzt speziell will eben unangenehme oder schmerzliche Erfahrungen ins Unbewusste verschieben, also quasi einfach wirklich komplett wegschieben, damit man sich nicht mehr damit beschäftigen muss. Das kann zum einen, wie gesagt, sein, eine Erfahrung, die nicht so angenehm war. Das kann zum anderen aber eben auch sein, dass wir eine bestimmte Information erhalten, die nicht so gut mit dem zusammenpasst, was wir eigentlich schon so an kognitiven Mustern in unseren Köpfen haben. Und da kann es dann eben auch sein, dass wir diese kognitive Dissonanz, sagt man, also diese Inkompatibilität quasi zwischen zwei Informationen, dass wir die nicht so gut aushalten können und wollen und dass wir dann eben auch verdrängen.
Und wie ist das jetzt speziell bei Tierleid? Also du hast jetzt schon gesagt, Gefühle wie Schuld und Schmerz verschieben wir ins Unbewusste. Aber wie genau schaffen wir das, zum Beispiel im Beispiel von Tierleid, als Gesellschaft ja eigentlich kollektiv auszublenden, was da passiert, zum Beispiel bei der Massentierhaltung? Und das irgendwie als normal zu betrachten?
Ja, super spannende Frage. Wie du schon sagst, wie schaffen wir das zu verdrängen? Und vielleicht da auch erstmal noch so als grundlegende Fragen, wie schaffen wir das zum Beispiel auch zu verdrängen, dass wir bestimmte Tierarten essen und andere nicht? Dass wir zum Beispiel mit unseren Hunden zusammenleben und die total lieben und andere Tiere auf dem Teller haben und die ohne schlechtes Gewissen und ohne Ekelgefühl essen können? Genau, und das versucht eben Melanie Joy, eine amerikanische Sozialpsychologin, mit ihrem Konzept Carnismus sehr ausführlich und sehr durchdacht, wie ich finde, zu erklären. Und zwar sagt sie, dass Carnismus ein unsichtbares Glaubenssystem ist, also im Grunde eine Ideologie, die überhaupt erst bedingt, dass wir das Fleisch bestimmter Tiere essen. Und zwar ist diese Ideologie so vorherrschend, das wird uns überall, begegnet uns das in Schulen, in Kindergärten, selbst wenn wir irgendwie Ernährungswissenschaften studieren, dann studieren wir quasi karnistische Ernährungswissenschaften, weil das wirklich so institutionalisiert und so internalisiert auch bei den meisten Menschen ist, dass das uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir im Alltag Fleisch essen können, ohne vielleicht darüber nachzudenken, dass das nicht so ganz im Einklang mit vielen unserer sonstigen ethischen Werte steht. Ja, und worauf du wahrscheinlich hinaus willst, sind die Abwehrmechanismen, die sie nennt, weil das ist ja auch das Thema heute. Genau, das wäre zum einen Verborgenheit, Leugnung, dann Mythen, die wir als Rechtfertigung nehmen, und Wahrnehmungsverzerrung.
Kannst du vielleicht für jedes davon mal ein Beispiel nennen, jetzt gerade im Zusammenhang mit Tierleid?
Ja, klar, gerne. Also bei der Leugnung zum Beispiel ist es so, dass wir damit sozialisiert werden, dass wir eigentlich gar keine Entscheidungsfreiheit darüber haben, ob wir Fleisch essen oder nicht. Es wird auch oft das Leid der Tiere geleugnet. Also viele Menschen sagen, ja, aber das Fleisch, was ich esse, das ist ja irgendwie aus guter Haltung. Den Tieren geht es sehr gut. Massentierhaltung macht gar nicht so einen großen Anteil aus. Dabei ist es tatsächlich so, dass der Marktanteil der Massentierhaltung bei ungefähr 97% liegt. Also so viele Menschen können das nicht sein, die das Fleisch von, in Anführungszeichen, glücklichen Tieren essen. Genau, bei der Rechtfertigung ist es so, dass es da eine Reihe von Annahmen gibt, die eben das Fleisch essen oder auch, um einen Schritt weiter zu denken, den Konsum von tierischen Produkten rechtfertigen. Das wäre, dass das normal, natürlich und notwendig ist, Fleisch zu essen. Genau, und das ist eigentlich auch alles mittlerweile relativ leicht widerlegbar. Also normal ist eh die Frage, ist das jetzt ein Argument, weswegen man sich dazu entscheidet, Fleisch zu essen, oder kann ich das auch vielleicht anders machen als andere? Natürlich, ja, vielleicht haben das unsere Vorfahren gemacht, aber wir tun auch andere Dinge, die unsere Vorfahren früher getan haben, nicht mehr. Zum Beispiel leben wir in Häusern und nicht mehr in Höhlen. Und notwendig ist es eben eigentlich auch nicht mehr. Also da gibt es auch genug Studien, die belegen, dass man auch sich vegetarisch oder vegan ausgewogen gesund ernähren kann. Ja, und dann als letztes noch die Wahrnehmungsverzerrung. Da ist es eben so, dass wir Tiere zu Objekten degradieren. Also dass wir zum Beispiel einem Schwein eine individuelle Persönlichkeit absprechen. Also bei Hunden würde ja, glaube ich, mir jeder und jede zustimmen, dass es da ganz verschiedene Hunde gibt. Manche sind ein bisschen extrovertierter, manche sind ein bisschen zurückhaltender. Und genauso ist es ja eigentlich auch bei anderen Tierarten. Aber sogenannte Nutztiere, die wir eben in diese Kategorie Nutztier packen, denen wird oft abgesprochen, dass die eigenständige Individuen sind.
Das heißt, das ist auch eine Art Schutz, dass wir quasi sagen, die haben überhaupt keine spezifischen Eigenschaften, die vielleicht sogar auf eine Art menschlich sind oder zumindest die auf einen Charakter hindeuten. Und deshalb ist es ja sozusagen okay, die zu essen. Also ist das dann auch eine Art Schutz?
Ja, genau, total. Oder auch generell, ne, dass man diese Kategorien hat. Das ist ja auch bei genauerem Betrachten relativ wahllos und auch kultur- und religionsabhängig. Also in anderen Kulturen werden Hunde zum Beispiel gegessen. Bei uns finden wir das total eklig. Aber eigentlich jetzt auf biologischer Basis ist es halt relativ wahllos, zu welchen Tieren wir sagen, ah, das sind Nutztiere, die dürfen wir essen und die anderen eben nicht.
Vielleicht können wir noch einmal kurz in dem Kontext auf die, du hast schon gesagt, kognitive Dissonanz eingehen, ne? Mhm. Dass wir das ja auch ganz schwer aushalten können, so diese Spannung, die so entsteht, wenn irgendwas nicht zusammenpasst, wie zum Beispiel Werte und das, was wir als normal empfinden.
Ja, total. Also das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man ja eigentlich jetzt davon ausgehen würde und das tatsächlich auch so ist, dass viele Menschen von sich sagen, sie sind total tierlieb. Sie würden jetzt keiner Fliege was zuleide tun, sagt man so schön, oder würden eben niemals selber einem Tier was Schlechtes tun können. Und trotzdem eben regelmäßig Fleisch konsumieren. Also das natürlich einfach eine große Dissonanz ist zwischen meine Werte sagen mir eigentlich, ich möchte Tiere fair behandeln, ich möchte, dass die nicht für meinen Genuss leiden oder sterben und trotzdem konsumiere ich Fleisch und tierische Produkte. Und das ist ganz klar, dass da irgendwelche Abwehrmechanismen eine Rolle spielen müssen, damit wir das aushalten können. Und auch, wie du schon sagst, in so einem großen gesellschaftlichen Rahmen, ne? Also es ist ja die vorherrschende Ernährungsform immer noch. Und es ist auch so, dass die allermeisten Menschen eben sagen würden, ja, sie sind trotzdem total tierlieb.
Ich finde das auch super spannend, vor allem, was du auch gesagt hast, dass da ja auch so Kultur und oder kulturelle Gewohnheiten oder auch religiöse Dinge mit reinspielen. Mhm. Gibt ja auch zum Beispiel Kulturen, wo keine Kühe oder Kühe als heilig gelten. Mhm. Und das finde ich immer ein sehr einprägsames Beispiel, wenn man wirklich diesen Umgang mit der Kuh vergleicht, wie wir halt bei uns mit der Kuh umgehen. Mhm. Ich finde, da wird das immer sehr deutlich. Um das jetzt vielleicht nochmal auf so ein anderes Thema zu heben, wir verdrängen ja nicht nur Tierleid, sondern machen das ja auch eigentlich beim Klimawandel. Also wir sprechen ja in dem Podcast auch sehr oft über dieses Thema und auch gesellschaftlich ist es ja mittlerweile schon sehr weit oben auf der Agenda angekommen und eigentlich wissen alle, was da auf uns zukommt oder auch schon da ist. Letztendlich ist das ja auch irgendwas, was so unser Überleben eigentlich angeht. Wie kann es denn da eigentlich sein, dass wir uns damit eigentlich so wenig beschäftigen wollen oder können?
Ja, auch super spannende Frage, der wir eben als Cycles for Future auch viel nachgehen. Aber da gibt es tatsächlich ganz gute Erklärungen für. Also da spielt auch wieder die kognitive Dissonanz eine große Rolle, dass es im Grunde jetzt erstmal zwei Informationen gibt, die nicht miteinander kompatibel sind. Also zum einen, wie du schon sagst, ist es eigentlich mittlerweile in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, dass wir ein Problem haben, dass wir alle dringend handeln müssen. Das passt aber mit den meisten Lebensrealitäten, die wir leben, nicht so gut zusammen. Also zum Teil hätte das dann doch relativ starke Einschränkungen auch auf meinen eigenen Alltag, wenn ich zum Beispiel gerne Auto fahren, gerne fliege in Urlaub, gerne Fleisch esse und manches davon mag sogar ein Teil der eigenen Identität sein. Also Autofahren zum Beispiel ist ja was in Deutschland nicht nur Fortbewegungsmittel ist, sondern eben auch Statussymbol sein kann, was auch ein Hobby sein kann, was halt wirklich auch ein Teil der eigenen Identität sein kann. Und das aufzugeben, das ist schon ein ganz schöner Schritt.
Vielleicht genau. Vielleicht kurze Zwischenfrage. Also es gibt ja viele Menschen, die aber aufgrund der wissenschaftlichen Tatsache, dass es den Klimawandel gibt und dass er auch bedrohlich ist, sich schon einschränken oder beziehungsweise auch ihr Handeln hinterfragen und auch vielleicht manche Sachen verändern. Was ist denn da dann vielleicht auch im Gehirn der Unterschied zu den Menschen, die das verdrängen wollen?
Ich würde denken, es ist einfach ein anderes Bewusstsein. Also es ist dann einfach schon nochmal einen Schritt weiter zu denken und sich wirklich der Konsequenzen bewusst zu sein. Und ich glaube, wenn man das einmal wirklich begriffen hat, dann ist es doch schwierig, das Leben so weiterzuleben, wie man es gerade aktuell tut. Aber das ist natürlich auch eine Frage von, welche Ressourcen habe ich, was habe ich für einen Alltag, habe ich da überhaupt die Kapazitäten? Also das ist natürlich, ja, möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel individuelle Verantwortung irgendwie im Vordergrund stellen.
Wie ist das aus einer evolutionsbiologischen Sicht? Also eigentlich sind wir doch als Menschen so von unserem Körper auch darauf ausgelegt, eigentlich um möglichst gut zu überleben. Deswegen haben wir ja auch total viele Instinkte. Warum greifen die nicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft? Also ist das zu komplex oder woran liegt das?
Ja, das siehst du genau richtig. Das ist in der Tat so, dass wir einfach aktuell in unserem Alltag noch nicht genug die Folgen des Klimawandels spüren. Also es ist einfach für den Mensch super schwierig, sich das so abstrakt vorzustellen, was das mal für weitreichende Folgen haben wird. Und das ist einfach ein ganz großer Faktor, der damit reinspielt, dass wir uns das nicht so gut vorstellen können und dass deswegen auch gerade die Klima- und Biodiversitätskrise noch nicht so bedrohlich wirkt. Ein anderer Punkt ist auch, was auch immer wichtig ist bei Verhaltensänderungen, dass man irgendwie eine Belohnung davon hat. Und das ist im Moment eben auch so, dass wenn ich jetzt mein Verhalten in eine bestimmte Art und Weise ändere, die eben klimafreundlicher ist, dass ich zum einen nicht so wirklich politische Konsequenzen davon habe, dass ich zum Beispiel irgendwie steuerliche Vorteile habe oder so. Das ist ja auch das, was gerade einfach viel mehr noch passieren muss. Ja. Dass ich zum Beispiel, aber auch natürlich je nachdem, in welchem sozialen Gefüge ich mich so bewege, aber häufig auch nicht so die Anerkennung von meinem Umfeld bekomme zum Beispiel. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man wohnt irgendwie, ja, will jetzt gar nicht zu stereotypisierend sein, aber wohnt irgendwie in einer familiären Nachbarschaft und verkauft sein Auto. Dann würden die Nachbarn wahrscheinlich erstmal denken, ach, bei dem läuft's aber jetzt finanziell nicht so gut. Also, dass sie denken würden, ach, die Person, super cool, die will jetzt sich umweltfreundlich verhalten und verkauft deswegen ihr Auto. Oder auch ne, die Konsequenzen, die eben umweltmäßig passieren, das ist was, was in der Zukunft liegt. Das ist was, was wir gemeinsam durch viele Handlungen erreichen können, aber was eben nicht eine direkte Konsequenz von einer klimafreundlichen Handlung hervorruft.
Und wie könnte man jetzt vielleicht am Beispiel Klimawandel diese Verdrängung dann aufbrechen? Also gibt es da irgendwie Handlungsempfehlungen? Muss man mit den Menschen sprechen? Muss das irgendwie kollektiv in der Gesellschaft passieren? Also das frage ich mich jetzt gerade so, wie kann man das denn dann angehen, um das wirklich vielleicht mal, die Gefahr irgendwie wird ja benannt, aber wie kriegt man das dann wirklich gesellschaftlich hin, das zu verankern oder vielleicht auch so ja, Normen aufzubrechen und das, was normal ist, vielleicht auch aufzubrechen?
Ja, also ich glaube einfach viel drüber ins Gespräch kommen, Bewusstsein schaffen, einfach auch diese Abwehrmechanismen aufbrechen. Ne? Also vielleicht kann ich die auch gerade einfach nochmal sagen, was so die typischen Abwehrmechanismen sind bei der Klimakrise. Mhm. Weil ich finde, wenn man die einmal verstanden hat, dann ist es auch schon mal ein Schritt weiter in ein gutes Bewusstsein. Das ist nämlich einmal, dass man die Klimakrise verleugnet. Das ist ja womit wir sehr, sehr oft konfrontiert werden, auch im Klimaaktivismus. Mhm. Das ist einmal die Verdrängung, über die wir ja schon gesprochen haben. Also dass ich irgendwie meine kognitive Dissonanz dadurch reduziere, dass ich einfach die Folgen verdränge der Klimakrise. Und es ist vor allem auch die Bagatellisierung, also dass ich irgendwie ein Bild von der Klimakrise habe, dass die Folgen erst in einigen Jahren auftreten werden, dass es schon irgendwie technologische Möglichkeiten dann geben wird, die noch die Folgen bremsen werden oder dass ich vielleicht dann auch gar nicht mehr selbst davon betroffen bin. Also darüber zum Beispiel auch aufzuklären, das kann auch schon total helfen, dass man vielleicht so eigene Muster bei sich selbst auch erkennt. Und aber auch, was du angesprochen hast mit so kollektiven Verhaltensweisen. Also das kann ich nur aus persönlicher Perspektive berichten, dass ich das super, super hilfreich finde, wenn man sich wirklich einer Organisation anschließt und dann wirklich auch ein viel höheres Selbstwirksamkeitserleben hat, wenn man irgendwie gemeinsam was macht und dann auch wirklich das Gefühl hat, zusammen viel erreichen zu können.
Was du jetzt auch schon angesprochen hast, wahrscheinlich auch von Seiten der Politik, einfach Anreize schaffen, oder? Mhm. Also, dass nicht mehr dieses Denken entsteht, warum sollte ich mich einschränken? Das bringt eh nichts, kein anderer macht's. Ich bekomme dafür eh keine Anerkennung. So, ich habe überhaupt keinen individuellen Nutzen davon.
Ja, total.
Gibt es da irgendwie konkrete Schritte, die ihr auch fordert von der Politik? Oder was könnte so ein Anreizsystem sein?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weil wir natürlich irgendwie auch gucken wollen, dass wir generell einfach die For-Future-Bewegung mit zum Beispiel Kommunikationsstrategien unterstützen, mit verschiedenen psychologischen Konzepten, um auch in Gespräche zu kommen und so. Deswegen kann ich dir gar nicht so genau sagen, was da jetzt eine sinnvolle politische Handlung wäre. Vielleicht habt ihr da bessere Ideen.
Ja, Ansi, sag mal.
Ja, vielleicht eine Prämie, wenn man sein Auto verkauft oder so.
Man seine Meinung ändert.
Ja, zum Beispiel. Naja, also Energiesparen wäre zum Beispiel mal ein Thema.
Ja, ich denke auch, es ist einfach auch ein Prozess, der Zeit braucht. Ne? Ich meine, das Auto, das war früher so ein krasses Statussymbol. Das wandelt sich jetzt langsam, aber es wandelt sich halt ein bisschen zu langsam so.
Ja, oder auch einfach immer wieder vor diese Entscheidung gestellt zu sein, buche ich mir jetzt einen Flug für 10 Euro oder ein Bahnticket für 150 und sitze dafür nochmal 5 Stunden länger im Zug. Also das ist natürlich auch was, wo es unbedingt Wandel braucht.
Das ist ja auch was, um dann auch zu Tierleid wieder zu kommen, was man bei Fleisch ganz dringend machen sollte oder was ja jetzt auch gemacht werden soll, da einfach auch diesen Preis anzupassen.
Total, ja.
Was ist dann auch vielleicht so eine Folge von dieser Verdrängung? Also das jetzt sowohl auf Tierleid gesehen als auch vielleicht auf den Klimawandel. Was ich finde, was man ja in der Gesellschaft oft sieht, ist dann diese relativ extreme Umkehr in Wut. Also zum Beispiel, ich hasse VeganerInnen oder ich hasse KlimaaktivistInnen und so weiter. Ist Wut da vielleicht auch so eine Art Folge, wo man sagen könnte, das ist vielleicht, gehört vielleicht sogar auch noch ein bisschen zu der Verdrängung dazu und die hilft mir, die auch schön in Schach zu halten? Gibt es da vielleicht eine psychologische Erklärung?
Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist, wie du das sagst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch wieder viel mit der kognitiven Dissonanz zu tun hat. Und zwar, wenn ich irgendwie in meinem Muster drin bin, dass ich jetzt einfach Verdrängung als meine Strategie gewählt habe oder auch andere Abwehrmechanismen wie zum Beispiel Leugnung, und dann aber immer wieder Informationen bekomme, die eigentlich nicht vereinbar sind mit dem, wie ich mich verhalte oder mit eben anderen Mustern, die ich so im Kopf habe, dann hilft vielleicht auch irgendwann nicht mehr Verdrängung, sondern dann werden meine Emotionen vielleicht ein bisschen drastischer. Dann kann ich das vielleicht immer schlechter aushalten, diese Spannung und diese Inkompatibilität, dass das dann einfach in starke Emotionen wie Wut geht.
Das finde ich eigentlich super spannend, weil ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, sehr oft dann auch in den Kommentarspalten wirklich Leute, die gezielt zu so Diskussionen gehen, also zum Beispiel von irgendwelchen Tierrechtsorganisationen, um da halt rumzustänkern. Ja. Und die Motivation dahinter irgendwie zu verstehen, also ich habe das einfach nie verstanden, aber jetzt mit dem Blickwinkel finde ich das irgendwie nochmal total interessant, was da eigentlich psychologisch auch passieren könnte, dass diese Leute wirklich aus so einer krassen Abkehr das so weit umschlägt, dass sie da wirklich dann aktiv eigentlich in diese Diskussion einsteigen, finde ich irgendwie ziemlich interessant.
Und dann machen es ja die sozialen Medien noch zusätzlich leicht, indem du dich ja komplett in deiner Filterblase eigentlich einrichten kannst und nur noch deine Meinung wiedergespiegelt bekommst.
Aber voll, aber es gibt auch einfach Leute, die irgendwo drunter gehen und sagen, haha, ich habe noch Bacon dazu gemacht und dann hat's geschmeckt und so. Und die wirklich, klar, das ist auch irgendwo einfach nur provokant, aber letztendlich wollen die wahrscheinlich auch einfach nur den Backlash da irgendwo haben. Aber ich habe irgendwie immer versucht, Gründe zu sehen, warum Leute das machen. Und jetzt habe ich das erste Mal wirklich so eine Begründung dafür bekommen, woran das liegen könnte. Und werde ich mir auf jeden Fall merken, für die nächste Diskussion das mal vielleicht aufzugreifen.
Würdest du sagen, das ist auch eine wichtige Komponente von eurer Arbeit, auch so quasi die andere Seite zu verstehen und da auch psychologisch hinterzusteigen? Also beschäftigt ihr euch oft damit oder konzentriert ihr euch dann eher so schon auf den Support einfach von den Fridays for Future?
Nee, das machen wir schon tatsächlich. Also ihr könnt auch gerne mal bei uns bei den sozialen Medien vorbeigucken. Auf Instagram zum Beispiel machen wir das häufig, dass wir ja auch mal die andere Seite einnehmen und gucken, was könnte da gerade bei KlimaleugnerInnen vorgehen, warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten.
Genau, wir können das gerne mal ein paar Auftritte von euch verlinken. Zusätzlich vielleicht auch nochmal eine Postreihe von uns, die mir gerade ins Gedächtnis gekommen ist, wo wir ja auch kurz vor Weihnachten letztes Jahr einen kleinen Leitfaden erstellt haben, wie man denn mit seinem Onkel Hubert oder wie er hieß diskutieren kann, gerade über so Themen. Ich glaube, da hatten wir auch ein paar Sachen auf jeden Fall von euren Leitfäden übernommen.
Ja, sehr cool.
Die packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, auch wirklich den gängigen Klimawandel-Zitaten zu widerstehen oder dagegen vorzugehen, dann schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es einige gute Tipps, wie man da faktisch und wissenschaftlich argumentieren kann.
Ja, und dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr bei dir, Jana. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Und ja, genau, wir verlinken alle eure Kanäle in den Shownotes.
Alle.
Alle, die es gibt.
Alle lokalen Gruppen auch.
Kilometerlange Shownotes. Nee, aber vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke euch auch für eure Arbeit.
Ja, danke an Sie. Auch für die Auswahl des Themas. Ich fand das wieder extrem spannend. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, dass viele, die uns bis hierhin zugehört haben, auch was mitnehmen konnten, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, wenn ihr schon alles wusstet, dann schreibt uns, dann laden wir euch nämlich das nächste Mal in den Podcast ein. Und wie ging dir das heute?
Super spannend. Ich habe viel gelernt, tatsächlich auch mal sich mit der anderen Seite zu beschäftigen. Also wo kommen, wie du auch schon gesagt hast, wo kommen diese Leute her, die tatsächlich halt das leugnen oder bei denen sich das vielleicht umkehrt in Wut oder so.
Ja, schön. Genau. Ihr könnt uns natürlich auch gerne weiter supporten, indem ihr ja abonniert oder auch bewertet. Wo geht das überall an Sie?
Man kann neuerdings über Spotify bewerten. Also macht das mal unbedingt. Da haben wir bisher wahrscheinlich nur 3 von uns 3.
Aber 5 Sterne.
5 Sterne. Wir finden sie alle klasse. Bewertet uns gerne auf Spotify, auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Auf podcast.de auch sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.